Ja, guten Morgen allerseits, alle die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein und irgendwie scheint in Godesberg öfter die Sonne als woanders, habe ich den Eindruck. Es ist zwar immer noch nicht wärmer dadurch, aber es ist zumindest schöner. Ganz herzlichen Dank für die frischen Lieder auch heute Morgen und ganz, ganz besonders herzlichen Dank, Daniel, für das schöne Vorspielen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist ein Lied, was uns ganz besonders viel bedeutet. Ich will dir danken unter den Völkern. Das war ein Lied, was uns im Prinzip seit wir uns in Richtung Mission auf den Weg gemacht haben, immer ganz, ganz viel bedeutet hat, was wir auch während unserer Aussendungsfeier hier in der Seufertstraße damals gesungen haben und so. Tolles Lied und eine schöne Bestätigung, einfach das heute Morgen zu hören. Vielen Dank. Ja, heute ist der große Tag gekommen, wo wir mit der Predigtreihe vom ersten Johannesbrief dann abschließen. Der hat euch ja lange beschäftigt, ne? Das waren jetzt viele, viele Monate für so einen kurzen Brief, aber dadurch seid ihr da ordentlich gründlich reingekommen, denke ich. Und das ist auch gut so. Und genau, heute geht es um die Frage oder die Spannung, wie auch immer, zwischen Glauben und Wissen. Stehen Glauben und Verstand im Widerspruch? Seit der Aufklärung wird das ja immer wieder behauptet. Und die Meinung, dass das im Widerspruch steht, setzt sich auch oder hat sich in vielen Köpfen im Westen ganz schön festgesetzt. Wer von uns hat nicht schon ein Gespräch geführt mit den sogenannten aufgeklärten Zeitgenossen, die und da dann den Spruch gehört, Glauben heißt nicht wissen. Also ich habe ihn schon oft gehört und ihr sicherlich auch. Und so einleuchtend dieser Spruch ja eigentlich auch scheint und so weit verbreitet er auch gebraucht wird, so wenige Menschen kennen tatsächlich seinen Ursprung. Wo kommt der Spruch eigentlich her oder dieses Zitat? Der Sohn eines pietistischen Pfarrers und spätere Philosoph, Friedrich Nietzsche, der ist ja bekannt geworden durch seine beißende Kritik und seinen Spott übers Christentum und auch durch den Satz, Gott ist tot. Das macht ihn bis heute bekannt. Ich war letztens erschüttert, da haben wir im Radio einen Bericht gehört über chinesische Krankenschwestern, die jetzt in Deutschland anfangen. Und dann haben sie die Krankenschwester interviewt, was weißt du denn von Deutschland? Und sie sagte nicht viel. Beethoven, Marx und Nietzsche. Da habe ich gedacht, du liebe Güte. Also wenn Nietzsche bis nach China so bekannt ist und Goethe nicht bekannt ist oder sonst wer, aber Nietzsche dann, oder Luther, dann schönen Dank. Gut, also dieser Spruch kommt von ihm. Und Nietzsche, wenn das jetzt geht, Moment. Theoretisch. Jetzt ist es grün, alles klar. Und kommt was? Okay, das ist der Nietzsche. Der hat ein Buch geschrieben und das hat den bezeichnenden Titel Der Antichrist. Und in diesem Buch steht dieses Zitat. Es heißt nicht Glaube heißt nicht wissen, sondern Glaube heißt nicht wissen wollen, was wahr ist. Das hat Nietzsche gesagt. Nietzsche wiederum war sehr geprägt von einem anderen Philosophen, nämlich Nee, ich glaube, die Batterie ist hinüber. Da musst du dann einfach, genau. Von Schopenhauer. Und der Arthur Schopenhauer hat geschrieben, Glauben und Wissen verhalten sich wie zwei Schalen einer Waage. In dem Maße, als die eine steigt, sinkt die andere. Mit anderen Worten, je mehr wir wissen, umso weniger glauben wir. Und je mehr wir glauben, umso weniger wissen wir. Ja? Ist natürlich auch ein starker Tobak, was der da so schreibt. Auch wenn die wenigsten Deutschen, das würde ich einfach mal behaupten, heutzutage jemals Nietzsche oder Schopenhauer gelesen haben, die Gedanken von den Leuten prägen die Gesellschaft heute stärker denn je. Glaube ist zur Privatsache geworden, zu einem Hobby von ein paar Verrückten. Und da Glaube ja das Gegenteil von Wissen ist, ist er auch unbeweisbar und rational nicht zu begreifen. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Alles wird relativ. Letzte Woche haben wir einen Vortrag über den Buddhismus gehört. Und das war ganz interessant. Da kam ein bemerkenswerter Satz. Da hieß es nämlich, der Dalai Lama hätte auf dem Kirchentag gesagt, alles ist relativ. Und ich meine das absolut. Das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Also alles ist relativ, außer dem, was er sagt, nämlich, dass alles relativ ist. Das ist absolut, ja? Wahrheit wird relativ. Die Leute sagen, wenn das für dich wahr ist, na dann ist gut, aber das muss ja noch lange nicht für alle gelten. Das ist das Weltbild heute. Wie gehen wir jetzt damit um? Was sagt die Bibel dazu? Gibt es in der Bibel einen Widerspruch zwischen Glauben und Wissen? Jetzt ist die bekannteste Definition von Glauben, die haben wir alle schon gehört, in Hebräer 11, Vers 1. Nach der Luther-Übersetzung steht da, es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und die Neue Genfer übersetzt, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Feste Zuversicht, rechnen, nicht zweifeln, überzeugt sein. Das klingt nicht nach Nichtwissen, finde ich. In der Bibel gehören Glaube und Wissen ganz klar zusammen. Es ist nicht, wie Schopenhauer meint, die Waage, sondern Glaube und Wissen stehen auf einer Ebene und widersprechen sich nicht. Und jetzt schließen wir heute die Predigtserie zum ersten Johannesbrief ab. Und das ist ein kurzer Brief in 5 Kapiteln. Aber in diesem kurzen Brief kommt interessanterweise 9-mal das Wort Glauben vor, aber 40-mal 2 verschiedene Wörter, die mit Wissen übersetzt werden. Da geht es ganz, ganz viel um Wissen und um Gewissheit. Für Johannes war Glauben und Wissen kein Widerspruch. Vorletzte Woche war die letzte Predigt über den Text davor. Da ging es um Vers 13. Und da beschreibt Johannes das Ziel seines Briefes. Da steht, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, damit ihr wisst, die ihr glaubt. Das ist für Johannes kein Glaube heißt nicht Wissen, kein Widerspruch, sondern das gehört zusammen. Ja? Wer an Jesus glaubt, weiß, dass er ewiges Leben hat. Das ist eine Gewissheit. Und heute sehen wir uns jetzt den Schluss des Briefes an. Und ganz unüblich für Briefe aus dem Neuen Testament hört er ja nicht mit einer Liste von Grüßen auf. Ja? Überhaupt ist der erste Johannesbrief ganz ein untypischer Brief. Da steht auch vorne kein Verfasser und keine Einleitung und am Schluss auch keine Grüße. Hier steht am Schluss in den letzten Versen eine ganz kurze und prägnante Zusammenfassung der Hauptthemen des Briefes. Und die letzten Verse möchte ich euch jetzt vorlesen. Das ist 1. Johannes 5, Verse 18 bis 21. Ich lese das nach der Neuen Genfer Übersetzung. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Ich habe diese Predigt überschrieben mit Glauben heißt Wissen, Jesus ist konkurrenzlos. Zuerst wiederholte Johannes hier drei Gewissheiten, drei zentrale Wahrheiten des Glaubens, die er vorher in dem ganzen Brief schon erarbeitet hatte. Die erste ist, wir wissen, dass Jesus uns bewahrt. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, heißt es hier. Der Gedanke ist uns ja aus den vorhergehenden Kapiteln schon bekannt. Ich denke, ihr habt da auch schon in früheren Predigten drüber gehört. Zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 9, da heißt es, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Das sind ja starke Aussagen. Sie können gar nicht sündigen. Sie sündigen nicht und sie können gar nicht sündigen. Und hier der Wortlaut, jemand, der aus Gott geboren ist, das bezieht sich ganz allgemein auf jeden Christen, ohne Ausnahme. Und da ihr euch jetzt schon viel mit dem ersten Johannesbrief befasst habt, will ich das nicht alles nochmal wiederholen, sondern nur kurz nochmal sagen, was Johannes hier meint. Jeder von uns kennt die Realität von Versuchung und Sünde. Das ist ein Teil unseres Lebens. Und Johannes kannte das natürlich auch. Deshalb hat er besonders in den ersten beiden Kapiteln da ganz viel drüber geschrieben, dass wir natürlich auch als Christen sündigen werden, aber, und das ist das große Aber, dann ist Jesus da, der für uns einsteht vor dem Vater und der uns vertritt und der uns vergibt. Bei diesem Sündigen, was hier erwähnt ist, geht es nicht um den gelegentlichen, sagen wir mal, Unfall, das gelegentliche Hinfallen, sondern um ein andauerndes Leben in der Sünde, wo man auch gar nicht mehr daraus will. Und das ist für ein Kind Gottes unmöglich. Der britische Prediger John Stott hat mal gesagt, Sünde und Kinder Gottes vertragen sich nicht. Sie treffen sich gelegentlich, können aber nicht harmonisch zusammenleben. Sie treffen sich gelegentlich, das ist die Erfahrung von jedem von uns, aber sie können nicht harmonisch zusammenleben. In meiner letzten Predigt hier, als es um Kapitel 3 ging, hatte ich das schon mal illustriert mit den Beispielen vom Schwein und von der Katze. Ja, also das Schwein, das suhlt sich im Dreck und fühlt sich da drin richtig wohl. Und die Katze putzt sich ständig, selbst wenn man von außen gar keinen Dreck sieht. Und auch wenn, das hatte ich damals auch schon gesagt, und manche wissen, dass ich Katzen sonst nicht besonders mag, aber das ist eine Eigenschaft von Katzen, die wirklich sehr positiv ist. Ja? Und so sollten wir leben. Ein Kind Gottes sündigt nicht. Das ist gleichzeitig eine Aufforderung und eine Verheißung. Ja? Das ist eine Aufforderung zur Heiligung und zum bewussten Trennen von der Sünde und von sündhaftem Verhalten. Aber es ist eine Verheißung, dass Jesus selber uns in diesem Kampf beisteht. Der zweite Teil des Verses, der steht jetzt wieder in verschiedenen Übersetzungen unterschiedlich. Luther schreibt hier, wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Ja? Die Elberfelder schreibt, der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Das ist wohl richtiger, denke ich, vom Wortlaut. Und deswegen kommt die Neue Genfer auf, der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn. Hier geht es nicht darum, dass Gott, also wer von Gott geboren ist, den bewahrt er, sondern es geht darum, dass der von Gott Geborene, nämlich Jesus, uns bewahrt. Ja? Wir sind durch die Neugeburt Kinder Gottes und Jesus, der von Gott Geborene, bewahrt uns, sodass der Böse, der Teufel, uns nicht schaden kann. Satan kann uns nicht antasten, um uns zu schaden. Er versucht es aber. Wie bei Hiob will er uns schaden, will er uns in die Pfanne hauen, aber Gott lässt nicht zu, dass er unsere Seele zerstört. Satan hat seine Grenzen, hat Macht, aber hat eine begrenzte Macht. Und alles, was Satan tun will, muss erstmal an Jesus vorbei. Und deswegen hatten wir gerade die Lesung aus Römer 8. Wir wissen, das ist auch wieder so eine Gewissheit, ich bin gewiss, dass nichts und niemand uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Ja? Klar, als Kinder Gottes sind wir satanischen Angriffen und Versuchungen ausgesetzt. Aber wir werden von dem verteidigt, der stärker ist als Satan. Von dem, der am Kreuz Satan besiegt und ihm den Kopf zertreten hat. In Johannes 17, Vers 15 betet Jesus für seine Jünger: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn Jesus das für uns betet und es in unserem Predigttext hier heißt, dass der aus Gott Geborene uns bewahrt, dann sind wir bewahrt, dann sind wir von Jesus auf eine ganz besondere Art und Weise beschützt. Und im Vater Unser lehrt Jesus uns beten, erlöse uns von dem Bösen. Ja? Also es geht immer um diese Sache, ja, wir stehen in der Welt, ja, wir stehen in einem Kampf und der Kampf ist ernst, aber Jesus bewahrt uns. Wir befinden uns im Krieg, wir stehen im Kampf. Und unser Feind ist viel mächtiger als wir, das müssen wir uns auch klar machen. Aber Jesus ist noch viel stärker. Und der Kampf ist schon entschieden und der Feind ist besiegt. Und was der Feind noch macht, sind Rückzugsgefechte. Das sind keine Angriffe, wo der Kampf noch unentschieden wäre. Sein Ende ist besiegelt und solange der Kampf noch andauert, steht Jesus uns bei. Der Teufel kann uns nicht schaden, weil Jesus uns hält. Und weil Jesus uns hält, sündigen wir nicht. Leben nicht in der Sünde. Nur weil Jesus uns hält, können wir seine Gebote auch halten. Das ist die erste Gewissheit, an die Johannes uns hier erinnert. Der zweite ist, wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Das ist Vers 19. Da wird Johannes jetzt persönlicher, da schließt er sich selbst mit ein. Er sagt, wir wissen, dass wir von Gott stammen oder aus Gott sind. Vorher hat er allgemein über alle Christen gesprochen, jetzt sagt er, wir schließt sich ein und sagt, wir stammen von Gott. Wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Und jetzt muss ich leider wieder was über die Luther-Übersetzung sagen. Ich will die nicht so kritisieren, aber weil viele von euch wahrscheinlich in Luther mitlesen. Luther übersetzt hier, die ganze Welt liegt im Argen. Ja, ja, ist auch nicht falsch. Ja, aber hier geht es nicht um das Böse, sondern um den Bösen. Ja, die ganze Welt ist im Bösen. Das heißt, das Bild ist hier von einer Welt, die wie hilflos betäubt in den Armen Satans liegt. Nicht die Welt liegt im Argen, das stimmt natürlich auch, aber das ist nur ein Teil davon. Die Welt liegt in den Armen des Teufels. Johannes beschreibt hier als eine zweite Gewissheit eine Menschheit, die ganz klar in zwei Lager geteilt ist. Die, die durch Jesus zu Gott gehören und die, die zum Bösen gehören und in den Armen Satans liegen. Da gibt es keine Grauzone, da gibt es nur Schwarz oder Weiß, Sekt oder Selters. Die Welt ist hier die menschliche Gesellschaft, die eben in diesem Griff des Bösen drin ist und die steht im Gegensatz. Hier ist die Welt in der Macht Satans und hier ist das Reich Gottes und die Gemeinde. Und da gibt es nichts dazwischen, man ist entweder oder. Die Weltsicht ist natürlich heute, wo alles relativ ist, außer dass alles relativ ist, ist diese Weltsicht natürlich höchst unpopulär. Aber biblisch gesehen, denke ich, ist das die einzig realistische. Dass die Welt im Argen liegt, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung und sehen in den Nachrichten. Aber dass die Welt in den Armen Satans, des Bösen liegt, dafür öffnet uns nur die Bibel die Augen. Jesus nennt den Satan den Fürst dieser Welt. Paulus nennt ihn sogar den Gott dieser Welt. Und bei der Versuchungsgeschichte Jesu in Lukas 4 kann Satan Jesus ins Gesicht unwidersprochen sagen, all diese Macht und ihre Herrlichkeit ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Ja? Wenn wir die Realität, dass Satan diese Welt fest im Griff hat, nicht ernst nehmen, dann machen wir uns verwundbar für seine größte Täuschung, nämlich ihn nicht ernst zu nehmen. Glauben wir wirklich, dass der Herrscher, der Fürst, der Gott von Wirtschaft, von Handel, von Politik, von Bildung, von Kunst, von Unterhaltung, von dieser Welt ohne Gott, dass das Satan ist? Ja, Satan ist besiegt und gerichtet, aber er beherrscht immer noch diese Welt. Diese Welt, das heißt den Gegensatz zur Gemeinde, nämlich die Menschen, die ohne Jesus leben. Der Böse schadet nicht den Kindern Gottes, aber er hat die Welt hilflos im Griff. Und wir brauchen, denke ich, diese realistische Weltsicht, damit wir unsere Prioritäten klar ordnen können. Satan weiß, dass er besiegt ist, aber er möchte noch so viele Menschen wie möglich mit ins Verderben reißen. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Der Untergang gesehen hat. Ein Film, wo es um die letzten Wochen in Hitlers Führerbunker geht. Das ist ein toller Film eigentlich, aber ein sehr depressives oder deprimierendes Thema natürlich. Man sieht so dieses Verblendetsein, nicht nur von Hitler selber, sondern von seiner ganzen Umgebung. Alle wussten, dass der Krieg verloren ist, aber sie haben nicht, oder Hitler vor allen Dingen, hat nicht ans Kapitulieren gedacht. Er hat gedacht, und wenn schon alles zerstört wird und in die Katastrophe geht, dann will ich noch so viel wie möglich mitreißen. Sein Wahn der Vernichtung und des Hasses ging ja nicht nur gegen die Juden und gegen die militärischen Feinde, die ging ja am Ende gegen das eigene Volk. Und da hat er gesagt, na dann ist das deutsche Volk auch nicht wert, noch, dass man da irgendwas macht, dann reiße ich die alle noch mit runter. Und was in diesen letzten Wochen und Monaten des Krieges noch an unnützem Tod und Zerstörung gelaufen ist, das ist ja unglaublich. Und das Ende war ein gewaltiges Inferno, manche von euch haben es noch mitgekriegt. Und so will genau auch Satan nichts mehr, er weiß, dass er verloren hat, er weiß, dass der Krieg verloren ist, aber er will noch so viele, wie es geht, mitreißen in den Untergang. Und deshalb ist es ganz oben auf seiner Tagesordnung, die Gemeinde Jesu einzulullen, dass die sich möglichst nur so um sich selber drehen, mit sich selber beschäftigt sind, damit sie bloß nicht auf die Idee kommen, ihm noch eventuell Leute wegzureißen und aus der Finsternis ins Licht zu bringen. Wenn sich die Gemeinde Jesu nicht mehr um Evangelisation und Mission kümmert, sondern nur noch mit sich selber beschäftigt ist, dann tun wir dem Teufel den größten Gefallen. Wenn wir nur noch uns für uns selber interessieren und nicht mehr um verlorene Seelen und für die unerreichten Völker kämpfen, dann jubelt der Teufel. Und da ein paar Zahlen dazu, die mich persönlich ziemlich erschüttert haben. Ungefähr wusste ich es aber nicht so genau. 90% aller Missionare arbeiten unter schon mit dem Evangelium erreichten Volksgruppen. Und nur 10% aller Missionare weltweit unter unerreichten Volksgruppen. Von 140.000 protestantischen Missionaren weltweit arbeiten 74% unter nominellen Christen, 8% unter Stammesvölkern, 6% unter Muslimen, 4% Atheisten, 3% unter Buddhisten, 2% unter Hindus, 1% unter Juden. 74% unter nominellen Christen. Die Finanzierung weltweiter Mission geht zu 87% an solche, die schon Christen sind, nur 12% an schon evangelisierte, aber noch nicht christliche Gruppen und nur 1% an unevangelisierte und unerreichte Volksgruppen. Ihr wisst, dass da mein Herz schlägt, deswegen habe ich gedacht, das möchte ich euch noch sagen, weil das ist ja so ein Punkt. Die Christen, die bleiben unter sich. Ja, also ich denke, es ist natürlich viel zu tun, auch unter den nominellen Christen, keine Frage. Aber die Zahlen, die sind ein bisschen aus dem Gleichgewicht verschoben, denke ich, wenn man das weltweit, diese Zahlen sieht. Und, Und wenn das so bleibt, dann ist ja klar, dass wenige Leute aus den Völkern zu Jesus finden, wenn die Prioritäten in der Gemeinde liegen und nicht nach draußen gehen. Wir gehören zu Gott, aber die Welt liegt noch in den Armen Satans. Und diese zwei Reiche, die befinden sich immer noch im Krieg, obwohl der Feind schon besiegt ist. Die Frage ist eben nur noch, wie viele Menschen der Feind noch mit sich in den Untergang reißen kann. Aber bei all dem Gerede von Krieg und Kampf steht eins ganz fest aus Kapitel 4, Vers 4 hatten wir das schon früher betrachtet. Der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Das ist die ganz wichtige Zusage in diesem ganzen Kampf. Ja, wir sind in einem Kampf, aber der Feind ist besiegt und der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Lasst uns mit wachen Augen in diesem Kampf stehen und nach Kräften darum ringen, dass mehr Menschen aus Satans Finsternis noch ins Licht Jesu kommen. Der dritte Punkt, die dritte Gewissheit, an die Johannes uns erinnert hier, ist, wir wissen, wer Jesus ist und wer wir sind. Wir wissen, wer Jesus ist und wer wir sind. Diese dritte Gewissheit, die geht mitten ins Zentrum. Da geht es darum, wer ist Jesus und wer sind wir. Zuerst geht es um Jesus. Er ist gekommen und hat uns die Augen geöffnet, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Das war das Ziel. Das Ziel, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, damit Menschen den wahrhaftigen Gott erkennen, den wahren. Den wahrhaftigen Gott, den wahren. In dem Ausdruck schwingt so ein bisschen mit der Echte, der Wirkliche. Das im Gegensatz zu dem Falschen. Ja? Der Echte. In Gott, in Jesus haben wir das Wahre, das Echte, das Unverfälschte. Aber darauf kommen wir im nächsten Vers nochmal zurück. Es ist Jesus, der uns die Augen öffnet, der uns den Sinn dafür gibt, Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist. Und ihr kennt die Prophezeiung von Jeremia in Jeremia 31, wo Jeremia von dem neuen Bund spricht. Da heißt es, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Darum geht es hier, nicht mehr um äußeren Gesetzesgehorsam, sondern um ein neues Herz, eine neue Sicht, wer Gott wirklich ist, eine Umkehr durch eine echte Sinnesänderung. Offenbarung und Erlösung kommen aus Gottes Gnade. Und ohne Jesus können wir Gott weder erkennen, noch ihm gehorchen und die Sünde besiegen. Das Erkennen hier ist jetzt was anderes als das Wissen, was wir am Anfang betrachtet haben. Das Erkennen, da geht es um Wissen aus Erfahrung. Wir erfahren, wir erleben Gott als den Echten, als den Wahren. Wir wissen das nicht nur im Kopf, sondern erleben ihn ganz praktisch in unserem Alltag. Und hier ist jetzt wieder eine Parallele zum Gebet Jesu in Johannes 17, im Vers 3. Da sagt Jesus, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben, Jesus zu erkennen. Deshalb ist Jesus gekommen, damit wir den Vater und den Sohn erkennen, ihn praktisch erfahren und in ihm ewiges Leben haben. Im zweiten Teil des Verses beschreibt Johannes dann unsere Identität. Zuerst ging es um Jesus, jetzt geht es um uns. Wer sind wir? Da heißt es, wir sind in Gott. Oben hieß es, die Welt ist im Bösen. Jetzt heißt es, wir sind in Gott. In immer wieder neuen Bildern und Nuancen beschreibt der Johannes hier unser neues Wesen. Er sagt, wir sind von Gott geboren, wir sind aus Gott, wir sind in dem Wahrhaftigen. Und all das zeigt, wie wir aus dem Herrschaftsbereich Satans hinübergewechselt sind in das Reich Gottes. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, wir sind noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und in dem Vers ist die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater ein bisschen verwirrend, finde ich jedenfalls. Wer ist denn hier der Wahrhaftige? Geht es da um Jesus oder geht es da um den Vater? Tatsächlich werden zweimal in diesem Vers Gott und Jesus parallel gestellt. Wir sind in dem Wahrhaftigen, heißt es da. Und da ist mit dem Wahrhaftigen Gott gemeint. Und dann in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Da werden Gott und Jesus parallel gestellt. Und kurz darauf heißt es, dieser selbst, nämlich hier Jesus, ist der wahre Gott. Auch wenn sich Übersetzer und Ausleger da in den Details oft nicht ganz einig sind, so ist hier doch eine der klarsten Stellen im ganzen Neuen Testament, wo von der Göttlichkeit Jesu die Rede ist. Johannes erklärt, dass Jesus der wahre Gott ist. Damit meint er nicht, dass Sohn und Vater identisch sind, aber dass wir es in Jesus mit Gott zu tun haben. So wie es Jesus selber sagt in Johannes 14, 7 und 9, wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen, wer mich sieht, sieht den Vater. Also in der dritten Zusage in dem Text erinnert Johannes uns daran, wer Jesus ist, wozu er in die Welt kam und wer wir sind, was unsere neue Identität durch Jesus ist. Und jetzt kommt der letzte Vers. Ich habe ihn überschrieben mit, deshalb ist Jesus konkurrenzlos. Das ist die große Überraschung in dem Text. Der gehört nämlich eigentlich gar nicht hin, denkt man, wenn man so durchliest. Ja? Wir wissen, wir wissen, wir wissen die ersten Verse und dann plötzlich, darum, liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wie kommt Johannes hier plötzlich auf Götzendienst? Was hat das damit zu tun? Scheint irgendwie ein unpassender Abschluss des Briefes zu sein, zumal das noch überhaupt nie Thema war. In einem ganzen Brief vorher kam Götzendienst noch nie vor. Nach den drei großen Wir wissen kommt jetzt plötzlich diese Warnung vor Götzen, aber wenn man sich den Text genau anguckt, dann passt das sehr wohl dahin. Weil auf diesen drei Gewissheiten basiert diese Warnung. Weil wir das alles wissen, müssen wir uns hüten vor den Götzen oder den Abgöttern. Johannes hat uns an tolle Sachen erinnert, an großartige Wahrheiten, dass wir aus Gott geboren sind, wir stammen von Gott, Jesus bewahrt uns, wir erkennen den wahren Gott, wir sind in Gott, wir sind mit Gott verbunden, wir haben ewiges Leben. Wenn wir das alles wirklich begreifen, dann können wir aus Dankbarkeit nur ein Leben führen, das einen großen Bogen um Sünde und um falsche Götter macht. Aber was meint Johannes hier mit Götzen und mit Abgöttern? Ihr wisst alle, der Mittelmeerraum des ersten Jahrhunderts war voll mit den dollsten griechischen, römischen, ägyptischen, orientalischen und sonst was für Göttern und Tempeln. Und wir haben ja auch viele Jahre in einem buddhistisch geprägten Land gelebt, wo uns das sehr täglich vor Augen stand, wie in jeder Straße irgendwelche Heiligtümer waren, in jedem Haus, Hausaltäre. Und regelmäßig sehr lautstarke Prozessionen abgehalten wurden. Und in jedem Taxi und in jedem Bus hingen irgendwelche Amulette und Bilder von Mönchen und von Buddha und was weiß ich, die Schutz bringen sollten. Und ein besonders beliebtes Bild, was man oft gesehen hat, war ein Bild von Buddha, unterschrieben mit Buddha, der konkurrenzlose Herr. Das hat uns immer besonders erschüttert. Aber wenn Götzenbilder jetzt eine echte Gefahr für die Adressaten dieses Briefes gewesen wären, hätte Johannes das nicht vorher schon irgendwie mal erwähnt und gesagt, Leute, passt auf, das ist ja in anderen neutestamentlichen Briefen schon ein Thema. Was ist denn das Problem mit Götzen? Warum ist in der Bibel immer wieder das so, wird davor so stark gewarnt, dass man sich nicht an Götzen hängen soll? Götzen hängen das Geschöpf ins Zentrum und nicht den Schöpfer. Und Götzen setzen den Fokus aufs Sichtbare und nicht auf das Unsichtbare. Und vor allen Dingen reduzieren sie Gott auf ein schwaches und fehlerhaftes Abbild. Und das kann auch in unseren Köpfen passieren. Dafür brauchen wir uns keine Hausaltäre aufrichten. Wenn wir Gott nicht so erkennen, wie er ist und wie er sich in der Bibel offenbart hat, dann laufen wir Gefahr, Gott nach unseren eigenen Vorstellungen zu formen und zurechtzubiegen. Im Vers davor hieß es ja, dass Jesus kam, um uns die Augen dafür zu öffnen, Gott so zu erkennen, wie er wirklich ist. Gott wurde der Wahrhaftige, der Echte, der Wahre genannt. Und darum geht es genau bei den falschen Göttern. Johannes warnt uns vor falschen Vorstellungen von Gott, vom Vater und von dem Sohn. Was kann das heute sein? Manche Leute reden vom lieben Gott, der immer ein Auge zudrückt. Oder manche Leute sehen Gott als den trotteligen alten Mann im Himmel, der alles nicht mehr so ganz mitkriegt. Manche Leute, auch in frommen Kreisen, sehen Gott als den zornigen Richter, den großen Spaßverderber, der immer nur drauf aus ist, uns einen auszuwischen. Oder Jesus, besonders in intellektuellen Kreisen beliebt, als der humanistische Gutmensch. Oder Jesus als der tragisch gescheiterte Reformer. Das ist dann mehr so in linken Kreisen das Bild. Ja, also da gibt es viele falsche Vorstellungen. Oder manche Leute basteln sich ihre Moral und ihre Religiosität selber ohne den biblischen Jesus. Oder. Die falschen Gottesbilder sind Legion. Johannes beschließt den Brief mit der eindringlichen Warnung, nur den echten, dem wahrhaftigen, dem offenbarten Vater und Sohn anzuhängen. Nur durch Jesus können wir den Vater erkennen. Johannes warnt uns vor selbstgezimmerten Gottesvorstellungen außerhalb der offenbarten Wahrheit und davor sollen wir uns in Acht nehmen. Jesus hält uns, Jesus bewahrt uns, aber wir müssen uns hüten, wir müssen uns in Acht nehmen. Wir haben auch eine Verantwortung. Und es ist nicht Buddha, es ist Jesus, der konkurrenzlose Herr. In diesem Text hat uns Johannes in drei Gewissheiten und einer Warnung an ganz zentrale Glaubensaussagen erinnert. Glaube heißt Wissen. Nietzsche hat sich tragisch geirrt. Die letzten 11 Jahre seines kurzen Lebens verbrachte er im Wahnsinn, bevor er mit 55 Jahren starb. Und Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot, aber Gott hat gesagt, Nietzsche ist tot. Und heute wissen wir, dass Nietzsche nicht recht gehabt hat. Und zum Abschluss möchte ich euch ein paar Verse von Jürgen Werth vorlesen. Gott ist tot, jawohl, der Gott, den ich geschaffen habe, den ich an den Himmel gemalt habe, der Gott meiner Ängste und Sehnsüchte, der nicht anders ist als ich, vergänglich, sterblich. Gott ist tot, jawohl. Jesus lebt, der Gott, der uns geschaffen hat, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, der unsere Ängste und Sehnsüchte trägt, der so anders ist als ich, ewig und gnädig. Und ich fange an zu leben. Amen. Amen.